Markus erweist sich als Freund der klaren Ansage, wenn es darum geht, welche Werbebotschaften zu lernen und welche nicht zu lernen sind.
Alter Schwabe oder das schwarze Brett für die Straße ist auch noch etwas, was man nicht vergessen darf.
Hanna gibt sich heute etwas sehr oberlehrerinnenhaft.
Wer ist auf Platz 1, wisst ihr es?
Und Thorsten bereichert die Diskussion zum mobilen Wandel mit einem nagelneuen Adjektiv.
Im Grunde spielt man mit diesen alten, benzingetränkten Argumenten.
Ich freue mich sehr, ins erste Thema einzuführen heute. Es geht um den neuen Aufgabenbereich im Vorstandsgefüge von Lidl, sowohl in England als auch in Belgien, als auch in den Niederlanden. Jetzt auch in Deutschland hat sich Lidl entschieden, die Vorstände zu besetzen und nicht mehr nur einen Chief Commercial Officer zu haben, sondern aus dem Bereich Chief Commercial Officer, wo es auch manchmal zwei gibt, den Chief Customer Officer rauszulösen und neu, also den Ressortbereich, Vorstandsbereich Kunde zu definieren. Und aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass der ehemalige CMO von BMW, der ja vor einigen Monaten von BMW zu Lidl gewechselt ist und dort erstmal Chief Marketing Officer war, nun offiziell sich auch als Chief Customer Officer bezeichnet. Ich finde das ganz spannend, weil wir diskutieren relativ häufig in dem ganzen Feld der Customer Centricity, braucht man einen Menschen, der sich primär nur um den Kunden kümmert? Da kann man sehr divers drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, so einen Bereich zu generieren bzw. aufzubauen. Das Zweite, was ich sehr spannend fand, ist, dass Jens Thiemer, der eigentlich sehr stark aus einer produktorientierten Ecke mit BMW kommt, jetzt an die Forefront geht und in Future of Retail diskutiert, was ich eine sehr spannende Komponente finde, weil das bei BMW ja auch unter dem 3D-Aspekt immer eine Riesenrolle gespielt hat. Und jetzt also derjenige ist, der zuständig ist für die End-to-End-Experiences im Omnichannel Customer Experience Management. Und die dritte Perspektive ist, und das mag einige verwundern, dass einer der führenden Discounter sich Customer Centricity auf die Fahne schreibt und Customer Experience, wo man ja eigentlich mal davon ausgehen würde, da ist der Preis eigentlich der größte Kick. Und dementsprechend gibt es da so drei Brillen drauf, die, glaube ich, ganz spannend sind.
Wir haben schon mal darüber diskutiert. Ich glaube, unsere Auffassung und unser Verständnis von Lidl unterscheidet sich. Für mich ist Lidl schon lange kein klassischer Discounter mehr. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde diese Bündelung von Brand, Marketing und Vertrieb schon sinnvoll. Und das unter dem Titel eben Kunde. Das könnte auch ganz anders heißen. Man könnte sagen auch Brand Experience. Man könnte es anders betiteln. Was ich aber sinnvoll finde, und da teile ich die Kritik, wenn du sagst, Customer darf nicht auf ein Ressort begrenzt werden. Dennoch finde ich diese Strukturierung und die Zusammenfassung zu sagen, wir nehmen Marketing, was vorher im Einkauf war, wir nehmen Vertrieb, was eben vorher mit zur Logistik und den Zentralbereichen gehörte, nehmen wir raus und fügen zusammen und schaffen halt diese Bündelung und diese Einheitlichkeit von Marke, Marketing und Vertrieb. Das macht absolut Sinn. Wie man es nennt, darüber lässt sich auf anderer Ebene noch diskutieren.
Ich ordne das im Grunde ähnlich ein. Also wenn man mal ganz historisch wird, jedes Unternehmen fängt so an, dass es Customer zentriert ohne Ende ist, sonst würde es ja überhaupt nicht existieren. Ich muss jetzt eben auch gerade zurückdenken an das jüngste One-on-One-Gespräch, was ich mit Caspar Copetti geführt habe, der ganz klar zum Ausdruck gebracht hat, wie drei Sportler sich selbst als Kunden sehend ein Unternehmen gegründet haben und im Grunde Produkte auf den Markt gebracht haben, die sie selber wollten. Und was wir immer wieder feststellen, Unternehmen wachsen und dann geht die Customer Centricity verloren. Wir leben jetzt aber in einer Zeit, wo Unternehmen versuchen, quasi gegen die herrschende Doktrin, ist es jetzt Operational Excellence oder ist es eher eine Innovationsdoktrin, einen Kontrapunkt zu setzen, indem man sagt, irgendwie haben wir schon verstanden, letztendlich existieren wir, weil wir Kunden und Kundinnen haben. Und dann halte ich es für absolut opportun, dass man einen Pfahl einschlägt und sagt, wir besetzen so eine Position und dann auch noch im Vorstand mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten, gleichgültig, wie man diese Position benennt. Das halte ich für eine sehr gute Maßnahme, dem Kunden, der Kundin tatsächlich im Vorstand eine Stimme zu geben.
Das kann man hervorheben und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass sich Unternehmen wieder das trauen. Wir hatten mal eine Zeit, wo aus den Vorständen die Marketingfunktionen gestrichen wurden und wir uns aufgeregt haben, wo bleiben die eigentlich? Ich glaube auch, dass es richtig ist, diese Funktionen so zu bündeln. Das macht Sinn, Hanna, wenn man sagt, man tut das zusammen, was aus Kundenbrille wirklich auch zusammengehört. Es führt nur dazu, dass man wieder in Silos denkt. Und wenn wir eins gelernt haben über Kundenzentrierung, dann ist Kundenzentrierung halt nichts, was sich nur in der Marketingfunktion abspielt, sondern im gesamten Unternehmen und in der Denkhaltung. So philosophisch und so leadership-schwammig sich das teilweise anhört, so sehr muss es das aber auch sein. Wenn ich mir angucke, wie sich Unternehmen wie Mercedes vor Jahren die Customer Experience auf die Fahne geschrieben haben und sich heute unheimlich schwer damit tun, eigentlich wirklich an der Vorfront am Kunden alleine eine Reparatur so abzuwickeln, dass der Kunde wirklich merkt, die ist für ihn gemacht und nicht ein interner Prozess dominiert, so sehr habe ich Angst, dass das eben wieder passiert, wenn man sich wirklich dann wieder darauf konzentriert und sagt, wir machen das jetzt mal in den Strukturen. Und ich glaube, dass du für die Kundenzentrierung, das zeigen auch viele Projekte oder wenn man sich auch Cases anguckt, immer wieder, dass man eigentlich mit einer Haltung anfangen kann, die beim Mitarbeiter vor allen Dingen mitgeprägt wird und das einen viel stärkeren Hebel abgibt, als immer dieses Signal, wir ändern mal unsere Strukturen. Weil Structure follows Strategy sicherlich, aber bevor du eine Strategy hast, die in der Structure sich niederschlägt, brauchst du Menschen, die sich in dieser Struktur und mental auch wirklich dort aufgehoben fühlen, dem Kunden wirklich auch was zu bieten.
Ja, ich teile total deine Einschätzung, dass es über die gesamte Kultur hinweg gedacht werden muss, der Kunde. Wo ich aber schon noch einen Unterschied sehe, jetzt in diesem ganz spezifischen Fall von Lidl, ist ja schon die Datenorientierung auch. Und das ist ja nochmal ein anderer Aspekt dieser Kundenorientierung, die sie einfach extrem verfolgen durch das eigene Ökosystem, durch die Cloud-Lösung, die sie haben und vor allem durch das Retail-Media-Business. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Perspektive auf den Kunden als solches. Und da macht es wieder absolut Sinn, Brand-Marketing, Vertrieb zusammenzufassen, alles auf die Daten zu beziehen. Und natürlich ist es eine andere Betrachtung, wenn man sagt, was ist unsere Kultur, wie verstehen wir den Kunden insgesamt, wie gehen wir mit dem Kunden um? Aber das ist noch ein zweiter Aspekt, den man eben berücksichtigen sollte. Wie sehen die Daten aus und wie nutzen wir sie dafür?
Ich glaube, das ist alles richtig, wenn man es sich vom ersten Aufschlag anguckt. In anderen Industrien ist der Chief Customer Officer sehr, sehr stark vor die Wand gelaufen. Muss ich das einfach vorstellen. Du sitzt zusammen im Vorstand und dann sagt einer, na, ich ziehe jetzt weiter mein Geld und du kümmer dich mal um Kunden. So sehr es teilweise hilft, in Funktionen zu denken, um die erstmal effizient überhaupt aufzustellen, bin ich der festen Überzeugung, dass so ein Mindset einfach auch nochmal anders verankert werden muss als über nur die Struktur.
Und eben die Vision von der konventionellen hin zur Beziehungsmarke, das ist ja das große genannte Ziel, ist auch noch recht ambitioniert. Ne?
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil du immer sagst, für dich ist Lidl kein Discounter. Sie sagen ja selber, sie sind der weltweit führende Discounter. Also,
ja, in der klassischen. Und dann sagen sie aber auch, dass, wie jetzt hier eben in diesem Falle, Zitat, Thema, wir wollen die Beziehungsmarke werden. Also da sehe ich nicht mehr den klassischen Discount.
Ja, also deswegen ist da auch eine Friktion drin, wo ich gespannt bin, wie wir die in der Zukunft gelöst kriegen von Lidl, wie es in Englisch heißt. Übrigens ein wunderschöner Name für einen englischen Einzelhandel. Lidl läuft hervorragend.
Also ich will überhaupt keine Beziehung zu Lidl aufbauen, wenn ich ehrlich bin.
Sind wir schon zwei.
Drei. Ich freue mich auf das zweite Thema. Ich würde gerne mit euch auf die USA schauen. Seit einiger Zeit werden die Medien dort von Werbung für Medikamente zur Gewichtsreduzierung dominiert. Vor allem Novo Nordisk mit seinen Medikamenten Wegovy und Ozempic führt die Liste der größten Werbetreibenden an. Wenn man jetzt nochmal zurückschaut, woher das Unternehmen kommt. 2017 wurde Ozempic zur Behandlung von Diabetes zugelassen, recht erfolgreich. Und man fand dann heraus, dass es sich eben auch sehr, sehr gut eignet, um den Prozess des Abnehmens zu unterstützen. Also es reduziert das Hungergefühl und das Völlegefühl. 2022 folgte dann die Markteinführung von Wegovy, was als Medikament zur Gewichtsreduktion, also mit spezifischem Fokus auf die Gewichtsreduktion, zugelassen wurde. Die Medikamente haben in den vergangenen 2 Jahren vor allem regelrechten Hype erfahren und das gar nicht so von Adipositas-Patienten, sondern vor allem durch Influencer und Promis, beispielsweise Elon Musk, aber auch weitere. Bei den Oscars wurde es diskutiert, dass doch die breite Masse unter den Promis das Medikament nimmt, um abzunehmen. Zeitweise führte dann der Hype zu einem Engpass von Ozempic, was ja eigentlich primär für Diabetiker zugelassen ist. Und diese waren dann zeitweise auch mit einer Verknappung konfrontiert, also kamen nicht mehr in ihre Medikamente ran. Novo Nordisk hat dann Milliarden investiert, um die Produktion der Medikamente anzukurbeln. Mit Lösen dieses Engpasses wurde jetzt auch die mediale Kommunikation hochgefahren und der aktuelle Werbespot für Wegovy in den USA ist auf Platz 3 der meistgesehenen TV-Spots im Juni gelandet. 42 Millionen Dollar hat das Unternehmen investiert für die Sendezeit. Im Juni alleine wurde der Spot über 6200 Mal ausgestrahlt. Der Spot ist Teil einer nationalen Kampagne unter der Begleitung eines Cover-Songs von This Is Me aus dem Musical The Greatest Showman. Steht eine Gruppe an Menschen im Vordergrund, die berichten, wie sich die regelmäßigen Wegovy-Injektionen für sie persönlich bewährt haben. Die Kommunikation scheint sich auszuzahlen. Also laut dem Unternehmen beginnen durchschnittlich 25.000 neue amerikanische Patienten pro Woche mit der Einnahme. Und die Medikamente haben dem 1923 gegründeten dänischen Pharmakonzern zu dem Konzern mit dem höchsten Börsenwert in Europa gemacht. Also Novo Nordisk liegt jetzt selbst vor LVMH an Stelle 1. Auch andere Marken, wie zum Beispiel der Telemedizinanbieter Rowe, der Rezepte für Wegovy und Ozempic ausstellt, oder der Konkurrent Eli Lilly mit Zepbound werben in den USA mit den Medikamenten. Man könnte sagen, teils kann man diesen Medikamenten kaum entkommen. Hierzulande ist eine ähnliche Bewerbung nicht erlaubt. Also es ist eben spezifisch auf dem amerikanischen Markt, weil die Medikamente verschreibungspflichtig sind. Wie ordnet ihr denn jetzt die Entwicklung ein? Ist die Kommunikation jetzt im Spezifischen von Wegovy und von den anderen Medikamenten im weiteren Sinne gute Kommunikation?
Also wenn man sich den Spot anguckt und das, was du schon gesagt hast, diese Parallele zu diesem Song da von The Greatest Showman, dann hat der so einen Movement-Charakter. Also jeder erzählt, wie er mit dem Medikament umgegangen ist und dann gehen sie auf die Straße und wandern weiter und es werden immer mehr und es wird fast eine Bewegung draus. Hat für mich so ein bisschen was, wo der europäische Medikamentennutzer und Werbebetrachter schon ein bisschen sich angegangen fühlt, weil es ja quasi heißt, komm, geh mit auf der Bewegung. Wir sind mehr als nur du und uns geht's dadurch besser. Rein vom Kommunikationsstil ist es eine sehr emotionale Medikamentenwerbung für die Vereinigten Staaten, die weniger auf die Familie und dergleichen abstellt, als also auf dieses Individuum, was an so einer Bewegung teilnimmt. Ob ich das jetzt so gut finde, dass man über ein Medikament, das weder bezuschusst wird in den meisten Fällen, noch in irgendeiner Form wirklich mit einer konkreten Krankheit zu tun hat, sondern eher eigentlich hilft, bestimmte Dinge zu nutzen, die eigentlich gar nicht mal bei dem Medikament vorgesehen war in der Indikation, macht mich immer ein bisschen skeptisch, weil es schon so ein bisschen was davon hat, Spritzen zu verteilen an die, die es bezahlen können, weil das ist ja nur wahrlich nicht günstig, das Medikament. Und vor dem Hintergrund ist es so eine Geschichte, wo wir uns am Rande der Medizinethik bewegen, aber da sind die Amerikaner, wie du schon gesagt hast, mit ihren Rx-Produkten einfach seit Jahrzehnten weit voraus. Also ich meine, da gab es Viagra-Kampagnen, da hat noch keiner von Erektionsproblemen im gehörigen Alter drüber gesprochen. Das ist halt etwas, wo, glaube ich, die Amerikaner sehr viel schneller drauf reagieren. Vor dem Hintergrund dessen, dass dieser Markt so umkämpft ist, kann ich verstehen, dass Novo Nordisk so eine starke Brandbuilding-Kampagne fährt und so stark in die Kommunikation investiert, um einfach sich einen Wettbewerbsvorteil gerade jetzt durch den Reach aufzubauen. Und wenn man hört, dass 30.000 Menschen pro Tag irgendwie nachfragen nach dem Medikament, dann ist das ein Consumer-Pullen und Markenaufbau, der sicherlich dem vorbeugen will, was mit Viagra und anderen passiert ist, die halt nicht so stark im Kopf des Kunden verankert waren und nach 10 Jahren Patentablauf auch noch fast Break-Even nur rausgekommen sind mit dem, was er an Revenues den Pharmaunternehmen gebracht hat. Also von der ökonomischen Komponente, von der Kundenseite her, kann man damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Die Frage ist halt, wo die Grenze hier ist zu dem, was man Menschen da verspricht und was man da auch dann anbietet und dann auch mit den finanziellen Folgen, die dahinter hängen.
Hier kann man tatsächlich nur hoffen, dass in den USA der Markt sorgfältigst reguliert ist. Man hat ja schon mehr als ambivalente Gefühle, wenn man hört, dass zu einem gewissen Zeitpunkt Novo Nordisk quasi nicht hinterherkam mit der Produktion für lebenswichtige Medikamente für Menschen, die Diabetes haben. Also dass hier so ein Trade-off zwischen den Kunden und Kundinnen stattfindet, Menschen, die die Medikamente lebensnotwendig brauchen, hin zu solchen, die insbesondere, wenn es nur um leichtes Übergewicht geht, ihren Lifestyle halt letztendlich aufpeppen wollen. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Jetzt hören wir, dass also die Produktionskapazitäten massiv ausgebaut wurden und auch weiter ausgebaut werden sollen. Ja, dann kommt man natürlich schon wieder in eine andere Welt hinein. Da bin ich dann schon auch immer der Meinung, wir reden hier über erwachsene Menschen. Trotzdem, ich stimme euch da beiden zu, wenn man so einen Werbespot für solch ein Medikament sieht, ist man als Europäer doch etwas verwundert. Hanna hat hundertprozentig recht. Hier geht es um Markenaufbau. weil letztendlich verkaufen sich diese Produkte zum jetzigen Zeitpunkt wie von selber. Du sprichst bei Millionen von Menschen ein hochaktuelles Bedürfnis an und versprichst Convenience, letztendlich abnehmen ohne Mühe. Und natürlich, Markus, du hast auch recht, kann sich nicht jeder leisten. Und Novo Nordisk, genauso wie Eli Lilly, greifen da auch zu. Also es werden ja Preise kolportiert, die so in der Größenordnung liegen. Eine Monatsversorgung für den Durchschnittsamerikaner, Amerikanerin von $1,300. Das muss man sich erstmal leisten können.
Ich sehe es ähnlich. Aus der Perspektive von Novo Nordisk verstehe ich es absolut, mit der Konkurrenz sich da jetzt zu platzieren und auch aus dieser Ecke rauszukommen, in der es ja lange gesteckt hat, besetzt durch Elon Musk, der eben Ozempic genutzt hat, da zu sagen, wir sind jetzt hier, wir haben Wegovy, davon gibt es genug Rationen, das ist zugelassen für diese Zwecke. Ich finde, es holt so ein bisschen aus dieser, ja, ein bisschen dubiosen Ecke raus. Und das verstehe ich absolut, warum das Unternehmen jetzt diese Kommunikation einschlägt. Ich sehe es aber auch genauso wie ihr, diese ethische Komponente dahinter. Und da würde ich nicht unbedingt sagen, dass es erwachsene Menschen sind, die eine eigene Entscheidung treffen können, sondern es geht ja wirklich bei guter Kommunikation darum, zu simplifizieren und zu vereinfachen. Und ich finde, das ist ein Thema, was man kaum in dem Ausmaß vereinfachen kann in der Botschaft, einfach weil es so viele begleitende Komponenten hat, was die Nebenwirkungen sind. Man weiß nicht, was die Langzeitfolgen sind. Man hat dieses Medikament eben an Personen getestet, die übergewichtig oder Adipositas haben und nicht an normalgewichtigen Menschen, die jetzt dieses Medikament nehmen. Also da sind ja ganz viele Themen noch so offen und auch die Langfristigkeit darunter zu betrachten. Also es müssen ja auch Verhaltensweisen geändert werden, wenn man das Medikament nimmt. Es hilft ja nicht einfach nur, die Injektion zu spritzen und dann ist alles gut. Und das ist eben meiner Meinung nach eine Aufgabe, die Werbung, Werbespots nicht erfüllen kann. Und deswegen wäre ich da auch sehr, sehr verhalten, das gut zu finden.
Der Gegenentwurf zu solcher Werbung sind irgendwelche Influencer auf Instagram, auf TikTok, die da ihre Weisheiten verkünden oder irgendwelche Prominenten, die mehr oder weniger mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn du in einer Werbegesellschaft wie den USA lebst, alle Zulassungen für dein Medikament hast und dann in den gegebenen Regeln dein Produkt bewirbst, dann halte ich das für einen seriösen Schritt.
Naja, aber man kann auch genauso noch den Blick auf die Ärzte werfen, die im Endeffekt dieses Medikament verschreiben müssen. Und ich finde diesen Ansatz jetzt zu fahren B2B2C, also dass die Konsumenten gezielt zu den Ärzten gehen und sagen, verschreib mir jetzt dieses Medikament, das ist schon absurd geworden.
Das geht nicht nur mit dem Werbespot, das ist ein Teil. Da kannst du nicht die ganzen Informationen verpacken. Das ist ein Teil einer relativ umfassenden Marketingkampagne, wo eine Webpage dazu gehört, wo auch Arztinformationen dazu gehören und. Und ich glaube, so musst du es auch abstützen. Und wenn wir uns an der Spitze des Eisbergs Spots bewegen, da kann man auf viele Dinge kommen, wo man vorsichtig sein muss. Aber in der gesamten Betrachtung, glaube ich, gehen da schon einige Dinge weiter. Das wird nicht wie eine Droge verkauft. Ja, also das ist was anderes als Fentanyl zum Beispiel.
Klar, die Nebenwirkungen werden genannt, aber man weiß halt einfach eben nicht, wo es hingeht, wenn die breite Masse das nimmt oder Personen, für die es eigentlich nicht gedacht ist. Sonst grundsätzlich wunderbar, dass es dieses Medikament gibt, kann man nicht anders sagen. Und es ist ja auch gut, dass dieses Stigma entfernt wird, genauso wie bei Depressionsmedikamenten etc., dass das eben mehr in die Mitte rutscht als Thema als solches. Nur trotzdem finde ich es eben schwierig, wenn es Städte, Fernsehsender etc. in so einer breiten Masse einnimmt, wie es eben jetzt der Fall ist und dann eben auf Platz 3 ist nach, wer ist auf Platz 1, wisst ihr es?
Burger King.
Burger King. Ist doch irgendwie eine schöne Kombination, ne?
Genau. Ich freue mich, in unser drittes Thema einführen zu können. Es geht um Sixt und es geht um Porsche. Seit April kann man in Deutschland bei Sixt wieder Porsches mieten. Um dieses Angebot den potenziellen Kunden und Kundinnen deutlich zu machen, fährt Sixt eine zweispurige Werbestrategie. In einer ersten Phase ist man vor allem über Instagram gegangen und hat Werbung aus den 90er Jahren reaktiviert. Und zwar Werbung, die man damals schon zusammen mit Porsche gemacht hat. In Werber- und Marketingkreisen war das durchaus legendäre Werbung. Ich würde sogar behaupten, mitverantwortlich dafür, dass wir auch heute noch davon sprechen, dass Sixt-Werbung Kult ist, cool ist und Impact hat. Im Grunde spielt man mit diesen alten, benzingetränkten Argumenten, die auf das zielen, was Porsche halt für viele ausmacht. Ein Sujet, was man reaktiviert hat, war das Neid und Missgunst für 99 Mark. 99 Mark sind heute aber 299 Euro am Tag. Bebildert wird das alles natürlich mit wunderschönen Fahrzeugen von Porsche, die typischerweise nicht elektrisch angetrieben werden, sondern auf Namen hören wie 911 Targa oder 911 Carrera. Das war so die erste Phase. Inzwischen läuft im ganz, ganz großen Stil die zweite Phase, auch sehr Sixt-typisch, auf allen großen Airports in Deutschland. Sobald man landet, sieht man große Sixt-Werbung. Hier spielt man klassisch für Sixt wieder mit dem Produkt. Man sieht 911er, Targas, Carreras und spielt das Spiel mit der Headline, zum Beispiel Traum zu glauben oder Own the Road Again, angelehnt an den Song von Willie Nelson, On the Road Again, oder The Toys Are Back in Town, angelehnt an den Thin Lizzy Song The Boys Are Back in Town. Wie ordnet ihr diese Werbekampagne von Sixt ein?
Ich war gerade neulich am Flughafen und ich habe eins dieser ersten Sujets gesehen und ich blieb stehen. Und das passiert mir selten, wenn ich aus dem Flughafen raus will endlich. Aber in erster Linie ist es On Strategy, der Sixt-Kommunikation wieder mit den flotten Sprüchen. Du hast einen vergessen, den ich sehr schön fand. Alter Schwabe ist auch noch etwas, was man nicht vergessen darf. Ja, oder das schwarze Brett für die Straße. Also da sind schon so ein paar Sachen dabei, die bei der Zielgruppe, die sie ansprechen, ganz gut ankommen. Außerhalb der Zielgruppe wird es extrem schwierig. Ich glaube, es ist kein einziges Elektroauto in der Kommunikation zu sehen. Aber ich habe mich mal mit Sixt beschäftigt, auch mit der Frage, welche Autofirmen werden dort gern kommuniziert, beziehungsweise mit welchen steht man auch in einer engeren Kooperation. Und wenn wir uns die gute alte Customer Journey angucken, wie Menschen Autos kaufen, dann gibt es hier einen Nebenabbiegeplatz, der eben nicht nur heißt, für zwei Tage kann ich mir einen Porsche leisten, sondern für viele ist das ein Erstkontakt zu einem Fremdprodukt einer Fremdmarke oder einer Marktbegleitermarke und führt dazu, dass man sich dann doch mal die Gedanken macht, ob man nicht doch ein anderes Auto fahren würde. So weiß man aus Untersuchungen der Customer Journey im Automobilbereich, dass dieser Umstieg zur Testfahrt, das erste Mal also in einem anderen Auto die Experience oder das Fahrgefühl richtig mitzukriegen, eine extrem große Bedeutung hat. Und vor dem Hintergrund hat das für mich nicht nur etwas, was super in der Kommunikation rüberkommt, sondern es hat auch noch einen Charakter, der in der Kundenakquisition oder in der Kundenansprache direkt in der Customer Journey für einen Autoneukauf noch eine ganz neue Dimension liefert. Die Preise deuten doch darauf hin, dass dieses Auto jetzt für 300 Euro pro Tag da vermietet wird, dass da auch ein Business Case hinter ist, den Sixt ganz gut findet und das nicht irgendwie nur eine Maßnahme ist, um da neue Porsche-Kunden zu akquirieren.
Auf diese Seite hätte ich jetzt auch geschaut, auf die Seite, was bringt es Sixt und diese Positionierung, die ich schon spannend finde, weil ich eben so ein ganz anderer Kunde bin. Ich möchte einfach immer den einfachen Prozess haben, die Abwicklung, es soll möglichst schnell gehen und dann gehe ich nach dem günstigsten Preis. Und ich finde es immer beeindruckend zu hören, dass es Menschen gibt, die sich dann diese Autos für einen Tag mieten, um irgendwelche Straßen auf und ab zu fahren, dieses Fahrerlebnis zu haben und vielleicht auch einen gewissen Impact auf andere zu hinterlassen. Also ich kann mich wenig selber damit identifizieren, aber ich finde es spannend, dass es diese Menschen gibt. Ich glaube auch, dass es für Sixt sehr gut aufgeht und deswegen sehr stimmig ist, dass jetzt Porsche Kern dieser Kommunikation ist. Die Kooperation beschränkt sich ja nicht nur auf die Kommunikation und dass die eben die Autos zu mieten sind, sondern auch der Porsche Carrera Cup wird von Sixt als Titelpartner unterstützt. Also er ist jetzt ja Porsche Sixt Carrera Cup. Also da geht es ja schon viel um die Wahrnehmung, die Positionierung von Sixt und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr stimmig. Auch die Kampagne gefällt mir gut in dem Stil, wie ihr es beschrieben habt an den Flughäfen und auch das, was man auf Social Media gesehen hat, wo mein Herz dann doch ein bisschen blutet ist, wenn man auf die Entwicklung schaut, eben jetzt von den Elektromodellen, wo sie ja eine ganz, ganz starke Strategie gefahren sind und ganz viel Energie reingesteckt haben, massiv gefördert haben durch Kampagnen, Investitionen, Ladeinfrastruktur. Die App wurde nochmal mit Fokus auf die Ladepunkte gestaltet und das wurde jetzt ja eigentlich quasi alles zusammengestrichen bis auf wenige Modelle und da fragt man sich schon, wo geht es hin mit der Mobilitätswende, dem Mobilitätswandel?
Das gilt ja für beide. Sixt, Hanna, du hast es gerade beschrieben, aber auch Porsche hatten in den letzten Jahren durchaus die Schlagzeilen dadurch beherrscht, dass sie gesagt haben, im Jahr, ich kann es gar nicht mehr genau beziffern, 2030 sind wir voll elektrisch. Klar kannst du für 300 Euro am Tag dir auch einen Taycan spendieren, aber in der Kommunikation dominieren die anderen Fahrzeuge. Irgendwo hat man hier den Eindruck, dass sich zwei wichtige Player darauf geeinigt haben, wir kommunizieren jetzt mal in die andere Richtung mit viel Emotion. Denn eins muss man ganz klar sagen, und es kann ja fast auch nicht anders sein, es ist verdammt gute Werbung. Die Botschaft kommt an bei der Zielgruppe. Trotzdem muss ich für mich sagen, ist es so eine Werbekampagne unter der Überschrift Verrückte Welt. Ich verstehe sie nicht mehr.
Das war's für heute. Lidl schafft neu ein Vorstandsressort Kunde. Fördert dies Customer Centricity oder bewirkt es genau das Gegenteil? Novo Nordisk investiert in den USA im ganz großen Stil in einen emotionalisierenden Werbefilm für die Abnehmspritze Wegovy. Will der Pharmakonzern nach allen Regeln der Marketingkunst eine Lifestyle-Marke aufbauen? Wo ist eine ethisch vertretbare rote Linie bei der Vermarktung derartiger Medikamente zu ziehen? The Toys are back in town, schreibt Sixt und inszeniert Porsche-Boliden von Carrera bis Targa auf überdimensionierten Plakaten an deutschen Flughäfen. Ist das die Rolle rückwärts in Sachen mobile Transformation? Oder werden lediglich Markenkerne gepflegt und Neukundenakquisitionsstrategien gefahren? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Marketing.